Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über den Frittenschock, die Kashkari wollte und Aktivisten bei Delivery Hero. Im Thema des Tages dreht sich alles um das Rekordpotenzial im Geschäft mit dem Fernweh und in der AAA-Idee geht es um eine europäische Chemieaktie, die erst auf den zweiten Blick was kann.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Freitag, der 5. April und wir wünschen euch einen sicheren Start in den Tag und dann auch ins Wochenende. Tja, an den Märkten, da ist ein bisschen Unsicherheit und die Volatilität zurück. Und heute müssen wir mit einem ganz anderen Index hier die Show eröffnen, nämlich dem VIX, das ist der amerikanische Vola-Index. Und der ist gestern um 14% in die Höhe geschossen. Das war der stärkste Anstieg seit Oktober vergangenen Jahres. Und der Grund: in den letzten 90 Minuten des Handels am Donnerstag kippten die amerikanischen Börsen ins Minus. Der Nasdaq 100, der war zwischenzeitlich 1% im Plus, der schloss am Ende 1,6% im Minus. Und der S&P 500 legte ebenfalls ein Intraday-Reversal hin. Aus einem Plus von 0,9 wurde am Ende ein Minus von 1,2%.
Ja, jetzt fragt man sich, was war da los? Im Grunde gab es zwei Ursachen. Der Chef der Federal Reserve von Minneapolis, Neil Kashkari, der sprach aus, was zuletzt viele nur gedacht haben. Vielleicht müssen Zinssenkungen in diesem Jahr ganz ausfallen, nämlich dann, wenn die Inflation nicht zurückkommt und die US-Wirtschaft robust bleiben sollte. Ja, und neben der Kashkari-Wolte schoss der Ölpreis in die Höhe. Brent kostete erstmals seit Oktober mehr als $90 pro Fass. Und die geopolitischen Spannungen, die verstärken sich und all das trieb die Preise für Crude. Und heute könnte es mit dem amerikanischen Arbeitsmarktbericht für März nochmal volatil zugehen. 215.000 neue Jobs werden erwartet und jeder Wert zwischen 150.000 und 250.000 gilt als tolerabel.
Und der DAX, tja, der hat von all dem Trubel gar nicht mehr viel mitbekommen. Der schloss um 17.30 Uhr 0,2% fester bei 18.403 Punkten. Und was die großen Ausnahmen noch waren, das waren Minenwerte. Die gehörten beiderseits des Atlantiks zu den Outperformern. In Europa war der Stocks Basic Resources mit einem Plus von 1,6% sogar der größte Gewinner. Wir haben euch ja gestern von Goldminenaktien erzählt und vor drei Wochen hier auch von Kupfer-Comeback. Und wir erleben derzeit so ein bisschen einen Run auf Rohstoffwerte. Und das scheint noch nicht so schnell vorbeizugehen. Und wer sich mal Rohstoffkonzerne näher anschauen will, kann nur einen Blick auf den VanEck Global Mining ETF legen. Der enthält 126 Minenkonzerne und bietet damit ein diversifiziertes Investment in den Sektor. Und wer damit rechnet, dass Öl weiter teuer bleibt, ist mit dem iShares MSCI World Energy Sektor sehr gut bedient. Und der markierte gestern den höchsten Stand seit 2022. Und seit Jahresanfang hat er 14% gemacht.
Und irgendwie scheinen die Investoren von hochbewertetem Tech auf handfeste, günstiger bewertete Value-Titel umzuschichten. Chip-Werte verloren 3%, AMD sogar 8,3%, Nvidia 3,4%. Eine Ausnahme im Tech-Bereich war HubSpot. Die Aktie des Softwareanbieters, die gewann fast 5% dazu. Reuters hat berichtet, dass Alphabet das Unternehmen übernehmen wolle. Und tja, HubSpot verkauft Vertriebs- und Marketing-Software an kleine und mittelständische Unternehmen und konzentriert sich auf digitale Kanäle wie Blogs, Internetsuchmaschinen und soziale Medien. Und trotzdem, auch wenn das vielleicht nicht so wahnsinnig bekannt ist, wäre HubSpot keine kleine Übernahme. Das Unternehmen ist mit rund $33 Milliarden bewertet.
Und bei Delivery Hero ging es 14,5% nach oben. Beim Essenslieferanten ist laut Nachrichtenagentur Bloomberg ein aktivistischer Investor eingestiegen. Die Investmentgesellschaft Sachem Head Capital Management hat einen Anteil von 3,6% an dem MDAX-Unternehmen erworben und strebt möglicherweise auch einen Sitz im Aufsichtsrat an.
Und wir müssen über Lamb Weston Holding reden. Das ist ein führender Hersteller und Anbieter von Tiefkühl-Kartoffelprodukten, also Pommes frites, Kartoffelschnitze, Kartoffelpuffer und andere Snacks aus Kartoffeln. Und die Aktie, die war mit 19,3% minus größter Verlierer im S&P 500. Und das war sogar der größte Einbruch in der Geschichte des Tiefkühlfrittenkonzerns. Grund waren schwache Zahlen. Das Management macht die Umstellung auf ein neues ERP-System, also eine neue Software zur Steuerung der Geschäftsprozesse, für die negativen Ergebnisse verantwortlich. Eigentlich wollte der Frittenkonzern mit dem Umstieg auf SAP seine Produktivität steigern und gleichzeitig die Ausgaben begrenzen. Tja, das ist jetzt erstmal schief gelaufen. Auch die SAP-Aktien lagen 1,1% im Minus.
Und die Trump Media und Technology Group, die verlor 5,5%. Und hier trug auch ein Kommentar von Barry Diller zum Minus bei. Trump Media sei ein Betrug, so hat er es gesagt. Und die Leute, die diese hochfliegende Aktie kaufen, seien, und jetzt wieder Zitat, Idioten. Das sagte der Medientycoon auf CNBC. Tja. Dann mache ich noch schnell die Termine. Da gibt's nicht viel heute.
Es gibt das ist übersichtlich.
Ja, das ist wirklich übersichtlich. Aus Südkorea gibt's zweimal Zahlen, einmal Samsung Electronics, einmal LG. Und natürlich die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen um 14.30 Uhr deutscher Zeit.
Das Thema des Tages.
Vielleicht hören uns viele von euch im Osterurlaub oder sind gerade aus den Ferien zurückgekehrt. Wir können euch sagen, dass ihr voll im Trend liegt. Für die globale Reisebranche wird in diesem Jahr mit einem neuen Rekord gerechnet. Weltweit dürften die Menschen 11,1 Billionen Dollar für den Urlaub ausgeben. Und das liege gut 10% über dem bisherigen Höchstwert von 10 Billionen Dollar aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.
Und damit dürfte das Fernwehwachstum noch gar nicht erschöpft sein. In 10 Jahren könnte nämlich der globale Reisemarkt ein Volumen von 16 Billionen Dollar haben. Und die Zahlen, die haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern die stammen aus der Studie des globalen Branchenverbandes World Travel and Tourism Council, der die Zahlen mit dem Analysehaus Oxford Economics geschätzt hat. Und Grund für uns, mal den Blick in die Studie zu werfen und auch ein paar Anlageideen aus dieser Studie zu entwickeln.
Ja, und festhalten kann man erstmal, dass der Reisemarkt den Corona-Einbruch wieder wettgemacht und auf den alten Wachstumspfad zurückgefunden hat. Was bemerkenswert ist, der kräftige Rebound im Tourismus im vergangenen Jahr kam ohne große Hilfe vom chinesischen und amerikanischen Markt aus. Die Zahl der amerikanischen Touristen, die ins Ausland reist, die liegt nämlich immer noch ein Viertel unter dem Vor-Corona-Niveau. Und bei den früher reisefreudigen Chinesen liegt das Minus sogar bei 60%. Aber hier wird noch in diesem Jahr mit einer Erholung gerechnet. Und das ist dann auch der Grund für das Rekordpotenzial, das eben für dieses Jahr vorausgesagt wird.
Und die 14-stelligen Tourismusausgaben, die lassen sich in so drei Arten von Reisetransaktionen aufschlüsseln. Zu den direkten Ausgaben gehört, was eindeutig mit der Reise verbunden ist. Also Hotels, Touren, Transportmittel und auch öffentliche Investitionen in diese Art von Dienstleistungen. Und dann gibt es noch die indirekten Reiseausgaben. Und dazu gehören beispielsweise Bettwäsche oder Taschentücher, die Hotels von lokalen Anbietern kaufen oder Zutaten, die in großen Mengen für die Frühstücksbuffets gekauft werden. Und dann gibt es noch die positiven Abstrahleffekte, die dadurch entstehen, dass Angestellte in der Tourismusbranche mit ihrem Gehalt wiederum die lokale Wirtschaft ankurbeln.
Ja, und insgesamt wird erwartet, dass 142 der 185 untersuchten Länder in diesem Jahr ihre Tourismusleistung aus dem Jahr 2019 übertreffen werden. Und für fast alle dieser Länder wird zudem ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Und das bedeutet, dass nicht nur die Reisewirtschaft insgesamt in diesem Jahr Rekorde brechen wird, also vorausgesetzt natürlich, dass sich alles wie erwartet entwickelt, sondern eben auch auf jeder einzelnen lokalen Ebene.
Und wer auf den Boom jetzt setzen will, der kann sich Reiseaktien mal anschauen. Wir haben das für euch gemacht und es gibt insgesamt 76 börsennotierte Firmen, die mit Tourismus und Reise was zu tun haben. Und die beliebteste Aktie unter Analysten ist Travelzoo. Das ist ein Dienstleister, der Reisedeals und Freizeitaktivitäten vermittelt. Und 100% der Analysten raten zum Kauf. Jetzt muss man sagen, die Aktie wird nur von 3 Analysten beobachtet. Also da ist 100% jetzt keine große Leistung. Und diese 3 sehen ein Kurspotenzial von 55%. Und es ist halt, wie gesagt, eine relativ kleine Aktie mit einem 3-stelligen Millionen Marktkapitalisierung und deswegen auch relativ riskant.
Ja, auch Autovermieter sind bei Analysten beliebt. Bei Avis Budget sehen die Profis 47% Kurspotenzial, bei der brasilianischen Localizer Rent-A-Car 44% und bei Sixt 40%. Auch Fluggesellschaften wie Korean Air, United Airlines, Qantas oder Lufthansa werden Kursgewinne zwischen 30% und 40% in Aussicht gestellt. Immerhin gehört auch TUI zu den Top 20 Aktien mit einem Kurspotenzial von 27%. Und beim Kofferhersteller Samsonite wird ein fairer Wert gesehen, der gut ein Viertel über dem aktuellen Aktienkurs liegt.
Und wer jetzt nicht auf Einzeltitel setzen will, der kann auch das in ETFs machen. Das Problem ist nur, dass die meisten dieser ETFs in Deutschland nicht direkt erhältlich sind. Das muss man über einen Umweg machen. Und der beste ETF, der eigentlich so Tourismuswerte enthält, ist der ALPS Global Travel Beneficiaries. Und hier findet ihr alle relevanten Aktien. Und wer jetzt den nicht kaufen will, den ETF, weil er nicht kaufen kann, kann sich da auch einfach mal Inspirationen suchen. Beispielsweise TUI ist drin oder die Buchungsportale Booking Holdings, Trip.com, Expedia, Airbnb, Hotelketten wie Hilton, Marriott, Accor, Casinobetreiber Las Vegas, Sands, Mietwagenfirmen, Hertz, Avis, Budget hatten wir schon, sonst Sixt, Kofferhersteller Samsung hatten wir auch schon, aber auch Flughafenbetreiber wie Aena oder der Buchungssoftware-Systemanbieter Amadeus IT oder Flughafen-Shop-Betreiber WH Smith oder Flugzeugbauer Airbus, Airline-Aktien Ryanair, Delta, United Airline und sogar Royal Caribbean ist mit drin, die machen ja Kreuzfahrten.
Ja, und der Amplify Travel Tech ETF ist ein auf Reisetechnologie ausgerichteter ETF. Den gibt es auch hier. Etwa die Hälfte des Gewichts entfällt auf Buchungs- und Reservierungsunternehmen. Der Rest verteilt sich auf Mitfahrgelegenheiten, Preisvergleiche und Reiseberatungsunternehmen. Der Fonds umfasst 31 Aktien.
Ist aber auch nur was für Freaks, genauso wie der Invesco Leisure and Entertainment. Der enthält 31 amerikanische Titel aus der Reise- und auch der Freizeitbranche. Aber da findet man auch Medienfirmen wie Paramount, Fox oder Warner Bros. Discovery oder auch Eventfirmen wie Eventbrite oder Sportveranstalter wie Madison Square Garden oder den Internetlieferdienst Instacart, der in diesem Jahr immerhin 64% gewonnen hat. Also das sind eher so Spezialitätensachen, wo man mal sagen kann, okay, ich will mir mal was Spezielles raussuchen.
Die AAA-Idee des Tages.
Mal ehrlich, klingt die Kombination aus belgischem Konzern und Chemieindustrie attraktiv für euch? Genau, irgendwie nicht so. Und deshalb war die Aktie des Solvay-Konzerns, der sich im vergangenen Dezember aufgespalten hat, auch bisher weitgehend unter dem Radar. Seit dieser Woche hat sich das geändert, denn der bekannte Investor und Gründer von Greenlight Capital, David Einhorn, hat Solvay aufs Tableau gehoben und mit einer Kaufempfehlung geadelt.
Und hat sich, ich glaube, der hat sich sogar selbst beteiligt mit einem großen Anteil. Auf jeden Fall, die Aktie hat gut 15% zugelegt und damit einen Rekordhoch von 30,85 Euro erreicht. Bevor das Papier dann im US-Handel am Donnerstag auch unter den Kashgari-Wirren und Ölwirren 7% einbrach. Trotzdem wollen wir mal schauen, was denn nun dahinter steckt bei belgischer Chemie, also bei Solvay.
Ja, und die Chemiker unter euch werden jetzt sagen, Solvay kenne ich doch. Und richtig, es gibt das sogenannte Solvay-Verfahren zur Herstellung von Natriumcarbonat, besser bekannt als Soda. Und das wurde 1863 vom belgischen Chemiker Ernest Solvay entwickelt. Und das Unternehmen, das er damals gründete, ist ein Vorläufer des heutigen Weltkonzerns. Im vergangenen Jahr hat dann das belgische Unternehmen entschieden, sich aufzuspalten. Und seitdem firmiert die Spezialitätenchemie unter dem Namen Syensqo, während das Geschäft mit den Grundstoffen weiterhin unter dem Traditionsnamen Solvay firmiert. Solvay hat seit der Abspaltung gut 30% zugelegt, während Syensqo gut 7% verloren hat.
Das liegt vor allem am unternehmerischen Fokus der beiden Unternehmen. Syensqo ist mit seinem Spezialchemiegeschäft deutlich stärkeren zyklischen Schwankungen unterworfen als der Solvay-Konzern, der Grundstoffe herstellt, die jeden Tag weltweit in allen möglichen Produkten gebraucht werden. Steht selten drauf, ist meistens drin. So wirbt das Unternehmen selbst für seine Produkte. Und in der Tat werden Soda und das von Solvay entwickelte Bicar auf Natriumcarbonit-Basis, unter anderem für die Herstellung von Glas, Solarmodulen, Waschmitteln, Backpulver, Tierfutter, aber auch für die Blutwäsche und die Abgasreinigung etwa von Kreuzfahrtschiffen verwendet.
Also eine sehr breite Palette. Und die vergangene Jahresbilanz, wenn man sich die mal anguckt, dann muss man sagen, die fiel eher bescheiden aus. Der Umsatz fiel wegen geringerer Nachfrage um knapp 13% auf 5 Milliarden Euro und der Nettogewinn sank von 740 auf 588 Millionen Euro. Und der Ausblick für das erste Halbjahr, der bleibt auch schwierig. Das Unternehmen rechnet mit einem Rückgang des EBITDA um 10-20%, bevor es dann ab Jahresmitte wieder aufwärts gehen soll. sehr stabil ist dagegen die Free Cashflow-Generierung und der Ausbau der Kostenführerschaft, eine stabile Cash-Generierung und die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen, die zählen auch zu den erklärten Zielen des aufgespaltenen Konzerns.
Wir glauben, dass dieses langweilige Geschäft mit Grundchemikalien attraktive risikoadjustierte Renditen für Investoren generieren wird. So hat David Einhorn seine Top-Empfehlung begründet. Zudem habe das Unternehmen ein überdurchschnittlich gutes Management für ein europäisches Chemieunternehmen. Das klingt irgendwie nach einem ziemlich vergifteten Lob.
Allerdings. Ja, aber nicht nur Einhorn ist überzeugt von Solvay, auch Otto BAF-Analyst Stefano Toffano stuft die Aktie dank der stabilen Wachstumsaussichten als Outperformer ein. Und auch die Dividendenpolicy wirkt solide. Der Konzern hat die Dividende seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gekürzt. Und die Dividendenrendite, die betrug zuletzt rund 3%. Die Mehrzahl der Analysten spricht ebenfalls eine moderate Kaufempfehlung aus. Und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36 Euro, also etwa 30% über dem aktuellen Kurs.
Man muss aber auch sagen, die Zahlen, die sehen nicht wirklich toll aus. Die Abspaltung eines eher kleinen Konzerns in zwei ziemlich kleine Unternehmen wirkt auch nicht so überzeugend. Also so ganz können wir die Euphorie von Einhorn nicht nachvollziehen. Der Star-Investor scheint da etwas zu sehen, was für normale Investoren wie uns nicht sichtbar ist. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also @wild.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Matthias hat geschrieben, er ist Fan der ersten Stunde und er fragt, ob es Sinn machen könnte, bei seinem Sparplan auf Aktien und ETFs einen Stop-Loss zu setzen. Naja, das hängt davon ab, wie lange du jetzt noch sparen willst. Wenn du noch 20 Jahre weiter sparst, dann wird der Sparplan nicht angefasst. Denn wenn du jetzt einmal einen Stop-Loss setzt und möglicherweise kommt jetzt eine größere Korrektur, du wirst rausgestoppt, dann wärst du nicht rechtzeitig wieder dabei, würdest das Timing machen und Time kannst du mal Glück haben, aber eigentlich schafft man das nie und deswegen sollte man das nicht machen. Wenn du natürlich das Geld in einem Jahr brauchst und dann kann man natürlich mal überlegen, ob man vielleicht das schon ein bisschen sichert. Aber wer langfristig spart, der sollte auch bei Sparplänen keine Stop-Loss machen, sondern nur bei seinen Satelliteninvestments, die drumherum um den Sparplan drumherum gelegt sind.
Sehr gut, dann wird das schon mal geklärt. Und einen Shoutout, nee, eigentlich eher zwei, gibt's heute auch noch, nämlich für Robert und Uli. Beides sehr nette Menschen, die ich nach sehr, sehr langer Zeit wieder getroffen habe. Und die haben beide versprochen, jetzt bei AAA reinzuhören. Und das freut uns natürlich und wir hoffen, ihr bleibt dran. Und beim nächsten Treffen werde ich das abfragen, ist ja klar. Aber für die Samstagsfolge, da hast du wieder eine tolle Akquise betrieben, lieber Holger. Erzähl doch mal, wer da nach längerem Drängen der Einladung gefolgt ist.
Es ist der Goldgraf, so nennt er sich selbst bei Instagram. Der Goldgraf ist Wissenschaftler und Populärbörsianer, so würde ich es mal nennen. Hat ein Buch geschrieben, das heißt Wenn Lambo. Ist ein bisschen ein eigenartiges, kryptisch. Da geht es halt darum, Lambo, der Lamborghini ist ja so das Statussymbol für alle Menschen, die erfolgreich an der Börse Geld verdienen. Und das Buch soll so ein bisschen Grundlagen liefern, um erfolgreich an der Börse zu sein. Und wir wollen uns natürlich von ihm erzählen lassen, wie man Geld verdient. Und vielleicht ist es ja auch nur, dass er selbst reich wird mit dem Buch, weil er hat es im Eigenverlag gemacht, kostet 25 Euro, gibt es nur bei Amazon. Und da wollen wir auch mal fragen, wie viel man von den 25 Euro behalten kann.
Und das wollt ihr natürlich keinesfalls verpassen. Und die nächsten Folgen AAA mit Nando und Philipp als Host nächste Woche dann natürlich auch nicht. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.